Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Es gibt kein Leben ohne Blutvergießen, soll Cormac McCarthy mal gesagt haben. Seine Romane, die strotzen vor Blut, vor Gewalt, auch Düsternis. Zum Beispiel das von den Coen Brothers verfilmte No Country for Old Men. Jetzt ist Cormac McCarthy im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein Leben soll nicht so dunkel gewesen sein. Und im Interview mit Oprah Winfrey, einem der seltenen, die er gab, ließ er sogar mal ein bisschen Humor durchblitzen, als er sagte, seine Gedanken, die kommen gar nicht von ihm selbst. Da sitze vielleicht so ein Komitee im Unterbewusstsein, das Entscheidungen trifft. Auch sagt, dass er, Cormac, für die ein oder andere vielleicht noch nicht reif genug ist.
Somewhere in my head, someone's making up the next thing I'm going to say, which I don't even know what it is yet. And it may be that, you know, the subconscious is really a committee, and they may have meetings and say, what do you think we should tell him? Should we tell him that? No, he's not ready for that. Well, let's...
Cormac McCarthy, gleich mehr zu seinem Werk hier bei Fazit. Die Art Basel hat sich offenbar wunderbar erholt. Nach der Pandemie, wir haben erste Eindrücke von der Preview, und bei den Wiener Festwochen hatte das neue Stück von Alexander Selden Uraufführung. Der britische Regisseur hat sich dem Sozialdrama verschrieben und feiert damit einen Erfolg nach dem anderen. Er gehörte zu den US-amerikanischen Schriftstellern, die für den Literaturnobelpreis gehandelt wurden. Und doch war Cormac McCarthy, der jetzt mit 89 Jahren gestorben ist, nicht so präsent im Literaturbetrieb wie ein Philip Roth oder ein Don DeLillo. Er lebte zurückgezogen und gab fast nie Interviews. Und seine Romane, insgesamt 12, zeichnen ein düsteres, manchmal geradezu apokalyptisches Amerika-Bild. Wie zum Beispiel Die Abendröte im Westen, mit der Cormac McCarthy in den 1980ern der große Durchbruch gelang. Erst im Herbst vergangenen Jahres hat er nach langer Zeit noch mal so eine Art Doppelroman veröffentlicht, Der Passagier, Stella Maris. Und mein Kollege Arno Orzesek, der hat damals geschwärmt, es handele sich um ein weiteres ganz großes Werk dieses Autors. Arno, warum ist das eine Art Vermächtnis gewesen?
Also ich muss vorausschicken, dass die Kritiken zu diesem Roman gemischt waren und höchstens die Hälfte davon hat meine Begeisterung geteilt. Einigkeit herrschte immerhin, dass das der gewaltloseste Roman von Cormac McCarthy ist. Er handelt von dem Bergungstaucher Western, der zu einem Sinnsucher und Outsider sich entwickelt, und seiner Schwester Alicia, die genial schizophren und suizidal ist. Und ein Vorwurf lautet, dass McCarthy schlimm gescheitert sei bei dem Versuch, noch einmal den großen Roman über die USA im 20. Jahrhundert zu schreiben, fand ich nicht so. Auch darum, da bin ich vielleicht von meiner akademischen Herkunft ein bisschen vorgeprägt, weil dieser Roman in den 80er Jahren, in den frühen 80ern in New Orleans beginnt. Und das kam mir so ein bisschen entgegen, als sei das noch sozusagen Postmodernismus im Rückblick, dieser ganze Roman. Also wer das Buch schwach lesen will, der sieht da Willkür und narratives Chaos am Werk. Wer das Buch stark lesen will, der sieht eine, um jetzt ganz hochzugreifen, Faust-2-artige Kompilation letzter Erkenntnisse. McCarthy hatte übrigens kaum Kontakt mit anderen Schriftstellern, aber sehr wohl mit Wissenschaftlern, und er hat sich in seinen alten Jahren noch einmal klug gemacht mit der Geschichte der Mathematik, der Physik, der Atombombe, aber auch mit den menschlichen Abgründen, der Moral und des Inzest. Und es stimmt, in beiden Büchern wird extrem cool dahergeredet, also man könnte auch sagen gequasselt ohne Ende. Realität und Wahnwelten, die entgrenzen sich gegenseitig, aber manchmal erreicht McCarthy so das Terrain hinter den letzten Dingen, und da muss man erstmal hinkommen.
Er war ja kein Vielschreiber. Zwischen dem letzten und dem vorletzten Roman lagen, glaube ich, 16 Jahre. Und auch bis er die ganz großen Preise, also Pulitzer und National Book Award, bekam, hat es relativ lange gedauert. Wahrscheinlich muss man diese Romane ja auch erstmal verdauen. Und manchmal dauert das Verdauen dann vielleicht ein paar Jahre länger, oder?
Also das stimmt zumindest. Die ersten Romane, die blieben Geheimtipps unter Eingeweihten. Und selbst Die Abendröte im Westen, auf amerikanisch etwas deutlicher Blood Meridian von 1985, war kein Kassenschlager, obwohl dieser Roman ja heute als sein größter vielleicht gilt aus der Sicht von einigen. Aber er ist ebenfalls, um Ihre Worte aufzugreifen, schwer verdaulich. Handelt nämlich davon, dass sich Mitte des 19. Jahrhunderts ein namenloser Junge einer Gruppe von Desperados anschließt, und alles Weitere, das quillt über von vergossenem Blut, von aberwitzigen Grausamkeiten und menschlicher Niedertracht. Ich kenne kein unbarmherzigeres Porträt der frühen Jahre der USA als Blood Meridian. Es rechnet eigentlich mit allem ab, was man dem Wilden Westen noch als ehrbar unterstellen könnte. Wenn man jetzt aber Publikums- und Kritikerzuspruch addiert, dann hat die Straße von 2006 wohl die höchste Summe erzielt. Ist ja auch harter Stoff. Vater und Sohn gehen entlang einer Straße durch eine postapokalyptische Landschaft und werden unter anderem von kannibalischen Banden bedroht. Sie haben im Grunde kein Ziel, weil es kein Ziel mehr gibt, worauf sie noch hoffen können. Das sind weitere Momente der Hoffnungslosigkeit. Und wie McCarthy aus dieser nichtigen Situation, aus diesem Nichts eigentlich Literatur macht, wie er ohne ein Milligramm Kitsch Vaterliebe und Sohnesliebe zeigt, das hat Millionen gefesselt. Und dann, um das Letzte zu sagen, noch populärer ist natürlich Kein Land für alte Männer. Das allerdings wegen des Films von den Coen-Brüdern.
Der ja auch sehr gewaltvoll war. Sie haben das Thema Gewalt eben auch erwähnt. Was ist es denn für eine Welt, die McCarthy zeichnet, diese gewaltvolle Welt?
Also lassen wir jetzt mal der Passagier und Stella Maris beiseite. Dann ist das eine heillose, eine grauenhafte Welt, in der Brutalität, Herzlosigkeit und Unmenschlichkeit regieren, oft jedenfalls. McCarthy moralisiert das nicht. Er beschreibt die Finsternis im Grunde oder oft ohne Empathie. Die Natur ist bei ihm gewissermaßen neutral oder man könnte auch sagen ahuman. Und die Menschen, die gehören zu dieser Natur und schütteln sie auch in der Zivilisation nicht wirklich ab. Ich denke, wenn Heinrich von Kleist an US-Universitäten verboten wird wegen der Gewaltszenen, dann müsste McCarthys nahezu komplettes Werk im Giftschrank verschwinden. Aber es gibt Unterschiede und deshalb warne ich vor allzu leichtfertigen Verallgemeinerungen. In der Straße, da malt McCarthy die Gewalt gar nicht so bildlich und auffällig aus. Die Bedrohung, die begründen vielmehr die permanente Angst. Angst ist eher das Thema als Gewalt und das ist einsichtig und konsequent. Das Gemetzel in Kein Land für alte Männer, das viele aus dem Film kennen, das finde ich aus genretechnischen Gründen okay, denn das spielt ja letztlich und endlich mit dem Hardboiled-Thriller, wenn man so will. Und mein Problem habe ich tatsächlich mit dem großartigen Roman Blood Meridian. Irgendwann taucht dann doch die Frage auf, warum muss man nach so viel Exzessen noch so viele Exzesse miterleben? Aber vielleicht ist gerade diese Frage, entdeckt gerade diese Frage den Hintersinn dieses ganzen Romans. Der malt ein Bild von der Welt, das erinnert an Walter Benjamins Interpretation vom Angelus Novus, dem Bild von Paul Klee, das nämlich die Geschichte und in diesem Fall die Geschichte der USA, eine Ineinanderreihung von Katastrophen ist, von Leichen, die auf Leichen gehäuft werden. McCarthy gehörte zu den großen Pessimisten und seine Bücher wurden nicht umsonst als negative Theologie bezeichnet.
Was hat ihn denn biografisch geprägt? Wie findet sich das in seinem Schreiben wieder?
McCarthy hat in vielen Orten gelebt, unter anderem auch in Chicago und auf Ibiza, aber am längsten in Tennessee und in New Mexico, zwischendurch in Mississippi. Und die meisten seiner Romane, die spielen im Süden, im amerikanisch-mexikanischen Grenzland. Im Übrigen wird ja McCarthy oft mit William Faulkner verglichen und das ist nun einmal der Autor der Südstaaten und das ist auch der einzige, den er gelegentlich mal zitiert. Und wie William Faulkner verstand auch McCarthy viel von sehr konkreten Alltagsdingen, von Pferden, von Waffen, von Getränken und von Armut, denn er selbst hat jahrzehntelang sogar in Armut verbracht. Überdies hielt er nichts von Büchern, die nicht aufs Ganze gehen, die nicht von Leben und Tod handeln. Er erwähnt ausdrücklich Marcel Proust' Recherche. Das gibt ihm überhaupt nichts. Umso entschlossen hat er offenbar in seinen eigenen Büchern diese existenzielle Dimension gesucht. McCarthy, der wird für diese existenzielle Härte gefeiert, aber er wird nicht für die Feinheit seiner Psychologie, seiner psychologischen Figurenführung gefeiert. Und wenn man so will, spiegelt sich da auch ein bisschen sein eigenes Eigenbrödlertum wieder, bis hin zu diesem Western, diesem Bergungstaucher in seinem letzten Roman.
Arno Ozzesek über den US-amerikanischen Schriftsteller Cormac McCarthy, der jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Dankeschön. Ja, die Angst war groß unter den Kunsthändlern, dass der Kunstmarkt nach der Pandemie nie wieder so richtig Fahrt aufnehmen würde. Lang ist's her, zumindest gefühlt, und das Gejammer von vor 2-3 Jahren einer euphorischen Stimmung gewichen, zumindest in diesen Tagen in Basel, wo nach der Preview morgen Donnerstag die Art Basel ganz offiziell beginnt. Thorsten Janschek hat sich einen Eindruck verschafft, die Laune unter den Galeristen, die scheint also momentan sehr gut zu sein, ja?
Ja, die ist großartig gewesen. Also die haben am ersten Tag im Grunde genommen schon nicht mehr genau gewusst, wie sie den zweiten Tag hängen sollen, weil sie so viel verkauft haben. Also alle Sammler aus aller Welt waren da und haben eben das Angebot gesehen. Und das Angebot ist krass gut. Also es ist auch krass plakativ oft auch. Aber da kann man Museumsikonen sozusagen von Stand zu Stand anschauen, wie, was weiß ich, Robert Rauschenberg oder Agnes Martin zum Beispiel. Das ist unfassbar. Basquiat, der wird gerade in Basel sowieso in einer großen Ausstellung gezeigt, ein Gemälde. Das ist alles oft im zweistelligen Millionenbereich, was da angeboten wird. Und auch die Zeitgenossen gibt es da in großformatigen, wirklich sehr starken Arbeiten zu sehen. Ich bin jetzt kein Neo-Rauch-Fan, aber ein riesiger Neo-Rauch ist da zu sehen bei Eigen und Art zum Beispiel. Oder auch Bridget Riley bei Max Hetzler. Unfassbar tolle Arbeiten. Also da muss man wirklich in die Knie gehen, kann man sagen. Aber es ist auch ein Dauerfeuer, sozusagen lauter Wirkungstreffer für die ästhetische Wahrnehmung.
Und das ist tatsächlich so, dass die Bilder sofort abgehängt werden und durch was Neues ersetzt, wenn sie verkauft sind?
Ja, ja, die haben natürlich genügend für die Messetage dabei. Und das war natürlich jetzt der Auftrieb der Superreichen, der da stattgefunden hat. Das heißt also Leute, die wirklich als VIPs da reingehen und mit einem Bild meistens rausgehen, weil die sich schon vorgenommen hatten, wenn man aus den USA oder aus Asien herkommt, dann auch wirklich was zu kaufen. Und der Markt prosperiert. Gleich zu Beginn hat die CEO von der Bank UBS, die zusammen mit der Art Basel den Artmarkt Report rausbringt, die heißt Crystal Novakovic, erstmal gutes Wetter gemacht.
There's good news. The art market is back growing. In fact, we have surpassed.
Es gibt gute Neuigkeiten. Der Kunstmarkt wächst wieder. Wir haben das Vor-Pandemie-Level überschritten, sind jetzt bei knapp 68 Milliarden Dollar Umsatz. Das zeigt, was für ein wichtiger Teil unseres Lebens, unserer Gesellschaft, die Kunstwelt geworden ist.
Ja, das ist eine lustige Aussage. 68 Milliarden Dollar Umsatz zeigen, wie wichtig Kunst ist. Man kann auch sagen, wie viel Geld in diesem Markt eben drin ist. Wie zeigten sich das bei der Art Basel? Sie haben es ja gerade schon gesagt, da hängen große Dinger und teure Dinger auch. Ne?
Ja, natürlich. Das ist sozusagen also die meisten Galerien müssen da fast ihren Jahresumsatz einspielen, die dort sind. Es ist furchtbar teuer, dort zu sein. Das heißt, man zeigt das, was man hat und das mit aller Macht und versucht es dann auch an den Mann oder an die Frau zu bringen. Die Sammler sind aber sehr willig, das zu tun. Also ich habe einen herrlichen Polke gesehen, der kostete 9 Millionen. das ist schon ein Wort. Da muss jemand wirklich Lust haben, das Geld auch auszugeben. Und er muss es vor allen Dingen haben. Ja.
Ist denn die Kunst politischer geworden?
Naja, man merkt es dann bei den Zeitgenossen. Also es gibt daneben so eine große Halle, wo Art Unlimited gezeigt wird. Das sind Arbeiten, die größer sind, als eine Messekoje das zulässt. Und da kommt man rein und läuft sofort auf eine Videoinstallation zu, wo man ein Schiff sieht, das brennt und der Kapitän steht vorne im Bug. Es ist eine wunderbare, großartige, sehr catchy Arbeit, die mich sehr bewegt hat von Adel Abdessamet. Das ist so unfassbar stark, weil das so eine Chiffre für unsere Zeit ist. Ja, wir fahren mit einem brennenden Schiff auf dem offenen Meer. Der Kapitän, respektive der Künstler, steht vorne im Bug, hat die Arme verschränkt und guckt in die Zukunft. Wir wissen genau, diese Fahrt wird nicht gut ausgehen in die Zukunft. Eine andere Arbeit, wo ich es auch so wirklich eindrücklich fand, hing in der Nebenmesse der Liste Basel. Da hingen an Seilen, an groben Seilen, so wie Bergkristalle, aber es waren eben Eisbrocken und langsam vor sich hin. Unten standen so Keramikschalen, da wurde das aufgefangen und mit einem Tonabnehmer wurde so eine schöne, fast meditative Musik gespielt. Aber trotzdem hat einen das wahnsinnig berührt, weil man gerade vor den Bildern dieses abstützenden Gipfels gedacht hat, Mensch, der Permafrost ist eigentlich der Klebstoff der Berge und wir sehen hier den Klimawandel sozusagen vorgeführt in einem Kunstwerk der Künstlerin Tomoko Savoie. Das ist schon sehr eindrucksvoll gewesen und im Grunde genommen ist das eine Frage, die ich dann direkt auch weitergegeben habe. Kann man eigentlich so eine Messe machen im Zeitalter des Klimawandels, wo alle Leute nach Basel kommen, Galerien nach Basel kommen, Messebesucher nach Basel kommen, Künstler nach Basel kommen? Und ich habe natürlich den Direktor Noah Horowitz gefragt, ob das noch zeitgemäß ist.
We all travel. At the same time, we're committed very fundamentally.
Wir reisen alle. Gleichzeitig fühlen wir uns alle fundamental der Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsmaßnahmen verpflichtet. als Business und als Gesellschaft. Die Art Basel ist Teil dessen, und das umfasst die Verpflichtung des Kunstsektors, CO2-Emissionen bis 2030 um 50% zu reduzieren, als ein Unternehmen, dessen Aufgabe es ist, verschiedene Gruppen hier zusammenzubringen, verstehen wir, was das bedeutet. Aber als Gesellschaft und als Organisation sind wir unbedingt entschlossen, das alles zu reduzieren, um bessere Bürger zu werden, wenn wir diesen Weg weitergehen.
Ja, das hört sich so aber so ein bisschen wie ein Lippenbekenntnis an, als hätte man so gar nicht so viel gesagt. Klar haben die Messen jetzt alle ihre Nachhaltigkeitsmanager und klar gibt es diese von dem auch angesprochene Gallery Climate Coalition, also wo einfach versucht wird, irgendwas zu tun. Aber ganz ehrlich, diese CO2-Bilanz, die da erzeugt wird, ist ein Desaster. Das muss man wirklich also so direkt sagen. Und ich habe ganz unterschiedliche Leute gefragt danach, wie sie das so wahrnehmen. Und die waren alle so ein bisschen ratlos, weil es war toll, dort zu sein und toll, das alles zu sehen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch ein Riesenproblem, dort zu sein und das alles auf einem Haufen zu sehen. Und ich habe getroffen den Bremer Kunsthallendirektor Christoph Grunenberg und die Berliner Galeristin Jennifer Kehrt von der Galerie Kehrt Lüdde.
Nein, ich glaube, ein Umdenken hat tatsächlich stattgefunden. Man reist auch anders. Ich bin mit dem Zug gekommen, was auch nicht so einfach ist. Und es geht natürlich einmal um die Kunst zu sehen, um Originale auch wirklich wahrzunehmen. Es geht um neue Erfahrungen zu machen.
Wir machen auch die Galerie nur bis jetzt Messen in Europa. Wir sind auch zufrieden, dann in Basel zum Beispiel, die können auch mit dem Zug kommen. Aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Und ja, das ist klar, das ist eine große Problematik in der Art World generell. Es ist nicht so zu messen, es gibt so geniale Ausstellungen, alle zusammen, das ist Wahnsinn, der Konsum.
Ja, und man kann sich eben auch gut vorstellen, dass jemand, der 9 Millionen für ein Kunstwerk ausgibt, nicht mit der Deutschen Bahn anreist, oder?
Nee, vor allen Dingen auch nicht damit zurückgefährt, ja, mit diesem Riesending. Das ist ja 2x3 Meter groß. Ja, und ich habe übrigens einen Galeristen, der jetzt nicht genannt werden will, der hat mir gesagt, das ist so manchmal putzig, ja. Die sehen alle das sozusagen, die Problematik, die dahinter steht. Und er hat gesagt, naja, aber die Art Basel hat jetzt ganz tolle Maßnahmen gegriffen. Als er den Handwerker sagt und sagt, da ist doch ein Loch in der Wand, das müsste man mal zuspachteln, sagt er, das wird schwierig, weil er dürfe keinen Silikon mehr benutzen, um das zuzuschmieren, aus Klimagründen. Ja. Das ist natürlich irgendwie eine schwierige Position da. Aber ich sehe aber auch das Bemühen, das wirklich auch klimaneutral irgendwann mal über die Bühne zu kriegen. Die beziehen natürlich grünen Strom und so weiter und so weiter.
Was war denn Ihr Highlight?
Ach, das war alles so groß und so laut und so kräftig. Und ich bin dann in so ein kleines Kabinett, das ist auch ein Format der Art Basel, so kleine Kabinettausstellungen, da kommt man in so einen kleinen Raum, das ist eine sehr überschaubare Ausstellung. Und ich bin bei einer Galerie aus Düsseldorf, sie ist Höke, in so ein Kabinett reingelaufen und habe Arbeiten von Blinky Palermo gesehen, so ein Nachkriegskünstler, den ich wirklich sehr, sehr bewundere. Und ich kenne ihn fast nur über seine abstrakten Arbeiten. Und da war eine ganz, ganz kleine Arbeit, eine ganz ruhige Arbeit, eine Frau, die im Liegestuhl liegt, so schräg von hinten betrachtet, so ein blauer Liegestuhl, da merkt man auch schon, das geht so in die Abstraktion rein, aber das ist so lässig hingetupft, das hat mich wirklich berührt, 10x14 cm groß. Meine Lieblingsarbeit, kaum zu sehen auf dieser Messe, ist natürlich gestern schon verkauft worden zu, wie die Galerie sagte, einem niederen 6-stelligen Bereich, also deutlich über 100.000.
Thorsten Janschek mit Eindrücken von der Art Basel. Morgen beginnt der offizielle Teil und geht bis zum 18. Juni. Heute mit Oliver Thoma.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann, eingeleitet. Die Behörde bestätigte am Abend, dass wegen Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln gegen Lindemann ermittelt werde. Ralf Grünewald.
Weitere Angaben könnten derzeit nicht gemacht werden, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden und die Persönlichkeitsrechte der potenziell Geschädigten und des Beschuldigten zu schützen. Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen schwere Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. So sollen im Umfeld von Rammstein-Konzerten junge Frauen gezielt für Sex mit dem Sänger rekrutiert worden sein. Es sei zu sexuellen Handlungen gekommen, denen sie nicht zugestimmt hätten. Auch K.O.-Tropfen seien dafür eingesetzt worden. Lindemann hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Seine Anwälte bezeichneten sie als ausnahmslos unwahr.
Die palästinensische Autorin Adania Shibli erhält für ihren Roman Eine Nebensache den Liberaturpreis 2023. Das gab der Verein Litprom in Frankfurt am Main bekannt. Das im Berliner Berenberg Verlag erschienene Buch handelt von der Vergewaltigung und Ermordung eines Beduinenmädchens durch israelische Soldaten in der Negev-Wüste 1949 und der Aufklärung des Verbrechens durch eine junge Frau Jahrzehnte später. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis wird voraussichtlich am 20. Oktober zur Frankfurter Buchmesse verliehen. Adania Shibli entwerfe in ihrem Roman präzise und behutsam ein formal wie sprachlich streng durchkomponiertes Kunstwerk, das von der Wirkmacht von Grenzen erzählt und davon, was gewalttätige Konflikte mit und aus Menschen machen, lobte die Jury. Die 1974 geborene Adania Shibli schreibt Romane, Theaterstücke, Kurzgeschichten und Essays und ist zudem in der akademischen Forschung und Lehre tätig. Der Liberaturpreis wird jährlich an Autorinnen aus dem globalen Süden für ein neues auf Deutsch erschienenes Buch vergeben. Mehrere Vereinigungen von Drehbuchautoren haben sich solidarisch mit ihren streikenden Kolleginnen und Kollegen in den USA gezeigt. Man bewundere die Entschlossenheit und Organisation der Writers Guild of America, den Berufsstand gegen die aktuellen Widrigkeiten zu verteidigen. Das sagte die Präsidentin der Federation of Screenwriters in Europe, die deutsche Drehbuchautorin Caroline Otto. Weltweit werde die Berufsgruppe ausgebeutet. Bei einer Demonstration in Berlin bekundeten heute auch Mitglieder des Deutschen Drehbuchverbands ihre Unterstützung. Die Produzenten des Rollschuhmusicals Starlight Express in Bochum denken auch nach 35 Jahren und fast 13.000 Aufführungen nicht ans Aufhören. Auch die Next Generation Starlight könne sich auf viele Jahre Rollschuh-Action im Ruhrgebiet freuen, sagte der Musical-Geschäftsführer Jürgen Marx am Abend bei einer Gala-Vorführung zum Geburtstag der Show. Das Stück des britischen Komponisten Andrew Lloyd Webber war am 12. Juni 1988 erstmals in der Ruhrgebietsstadt aufgeführt worden. Seitdem haben mehr als 18 Millionen Menschen das Stück gesehen, in dem die Darsteller auf ihren Rollschuhen bis zu 60 Stundenkilometer schnell an den Zuschauern vorbeifahren. Weltweit spielt laut der Starlight-Gesellschaft kein Musical länger an einem Standort als Starlight Express in Bochum.
Filme der Woche hier bei Fazit und im Studio ist Anke Lewicke mit zwei Filmen, über die wir reden. Bei dem einen handelt es sich um ein deutsches Spielfilmdebüt, die Geschichte einer Familie, und bei dem anderen um einen französischen Film über eine Dirigentin. Aha, Dirigentin hatten wir doch erst, denken Sie jetzt vielleicht, mit Tar und Cate Blanchett in der Hauptrolle. Stimmt. Und da es so selten ist, dass Frauen am Dirigentenpult stehen, umso ja, verwunderlicher vielleicht, dass jetzt die Thematik schon wieder auftaucht, Anke. Allerdings ist es ja was ganz anderes, eine ganz andere Geschichte, die in diesem Film Divertimento, ein Orchester für alle, erzählt wird, oder?
Ja, vor allen Dingen ist es eine Geschichte, die aus dem Leben kommt oder vom Leben inspiriert wurde, wie es im Vorspann heißt. Die Geschichte spielt in den 90er Jahren und es geht um die junge Frau Zahia Sioani. Ihre Eltern kommen aus Algerien, sie wird in der Banlieue groß und sie und ihre Zwillingsschwester sind musikalisch sehr, sehr begabt und kriegen dann die Einladung in Paris in einem Musikgymnasium ihr Abi zu machen. Und wir lernen diese junge Zahia kennen, ja, sehr selbstbewusst, sehr forsch, wie sie sich zum Beispiel der neuen Klasse vorstellt.
Wie ist Ihr Werdegang, Zahia?
Abschlussklasse für Bratsche und allgemeine Musiklehre in Pantin. Erster Preis in klassischer Gitarre.
Shh, bitte Ruhe. Entschuldigung.
Bratschistin im Orchester des Schubert-Konservatoriums im 9. Und dann ab der nächsten Woche Dirigentin.
Ja, wir bekommen es schon mit. Sie wird von ihrer Umgebung, und die sind natürlich alle nicht migrantisch, im Hintergrund eher belächelt für diesen Traum. Sie muss viele Widerstände einfach bekämpfen. Und wir sehen in diesem Film, wie sie Schritt für Schritt, und das ist so eine sehr schöne Energie, die hier am Werk ist, wirklich das umsetzt, dass sie Dirigentin wird, dass sie erstmal ihr eigenes Orchester gründet mit Kids aus der Banlieue, aber auch mit Jugendlichen aus ihrer Klasse. Ja, und dieses Orchester gibt es bis heute, die beiden Schwestern leiten es.
Also eine richtige Aufsteigergeschichte. Kann man das so sagen?
Ja, aber das Schöne ist, dass sie gar nicht so als Aufsteigergeschichte erlebt oder erzählt wird, weil diese junge Frau man sieht und spürt ihr an, dass sie es einfach werden möchte. Also sie denkt gar nicht darüber nach, dass das ein Aufstieg ist. Sie weiß um ihr Talent und dafür kämpft sie einfach. Also sie muss sich gar nicht gegen die anderen absetzen. Auch, dass eben die Klassenkameradinnen, weil sie alle aus einem reicheren Haushalt kommen, bessere Instrumente haben, das ist egal. Sie weiß, was sie kann und sie weiß, und das sieht man dem Film eben auch an, dass sie eben dirigieren möchte, weil sie glaubt, wenn Menschen miteinander musizieren, dann passiert etwas. Und das, was da passiert, vermittelt sich eben auch den Hörern.
Ulaya Amamra spielt die Hauptrolle. Ist das eine Neuentdeckung?
Auf alle Fälle ist das eine Neuentdeckung. Und ich habe so selten so viele Facetten von Stoizismus gesehen. Also diese ganzen Vorurteile, die prallen einfach an ihr ab. Sie geht da direkt mit schwarzem Anzug und weißem Hemd das erste Mal aufs Dirigentenpult, als sei sie schon immer da gewesen. Sie weiß auch, dass man das Orchester zu begrüßen hat. Das ist sehr schön. Und sie hat auch so viele Facetten einfach auch von der Entschlossenheit. Also wie sie sich einsetzt, wie sie eben auch die Kids aus der Banlieue wieder dazu holt. Und sie hat unheimlich viele verschiedene Arten zu dirigieren. Also da guckt man unheimlich gerne bei zu und man lernt auch unheimlich viel. Weil die Stücke werden auch ausgespielt. Also man kriegt mit am Anfang Ton und Takt. Und später durchdringt sie eben auch die Intention des jeweiligen Komponisten und dirigiert das auch alles. Also das ist schon sehr, sehr schön gefilmt. Und man sitzt so immer ja mitten im Orchester dabei.
Divertimento, ein Orchester für alle. Läuft also morgen in den Kinos an, Anke. Und jetzt zu diesem Debütfilm von Carsten Dahlem, die Geschichte einer Familie. Ja, wobei Carsten Dahlem alles andere als ein Debütant ist, oder? Sondern schon lange im Geschäft, zumindest als Schauspieler, Theater, Regisseur und auch Autor.
Ja, auf alle Fälle. Also es hat jetzt so ein bisschen gedauert, aber es ist in Deutschland ja ohnehin so, dass bis man sein Spielfilmdebüt mal fertig hat, das kann dauern, auch wenn man eben, er hat ja auch als Drehbuchautor schon große Erfolge gehabt. Das dauert eben, bis man hier endlich dann mal die Chance bekommt, auch Regie zu führen.
Und dieser Familienfilm, was ist das denn für eine Familie?
Ja, was ist das für eine Familie? Eigentlich ist es, glaube ich, gar keine mehr. So lernen wir sie auf alle Fälle kennen. Also Chrissy, 29 Jahre alt, wird von Anna-Maria Mühe gespielt, steht plötzlich bei ihrem Vater wieder vor der Tür, eher unfreiwillig, weil sie gar nicht weiß, wo sie anders hin soll. Sie hatte als Autostuntfrau einen Unfall, sitzt jetzt im Rollstuhl. Ja, und das ist alles andere als ein herzlicher Empfang. Und der Vater hat eigentlich gar kein Geld mehr, aber hat mit seiner Frau irgendeinen Versicherungsvertrag. Und den versucht er jetzt für seine Tochter aufzulösen.
Jedenfalls war sie die ganze Zeit über nie richtig, also eigentlich überhaupt nie versichert. Und jetzt nach 6 Monaten Reha hat sie ja Anrecht auf eine entsprechende Sozialwohnung. Und weil da im Moment überhaupt nichts frei ist.
Müsste sie in ein Heim für Wohnungslose. Reicht das?
Ja, wir kriegen die Stimmung durch diesen kleinen Dialog ja schon ganz gut mit. Und der Film arbeitet nun so permanent mit Rückblenden. Chrissy wird mit ihren Erinnerungen konfrontiert. Wir wissen dann auf einmal, dass die Mutter auch abgehauen ist, dass der Versicherungsagent, der da mit den beiden am Tisch sitzt, ihr Ex-Freund war und dass es einen tragischen Unfall gegeben hat. Und ja, zwischendurch ist man dann wieder in der Gegenwart und sieht eben, dass zwischen Vater und Tochter so eine Mauer des Schweigens ist. Ja, und manchmal explodiert dann die Stimmung.
Das hört sich alles ziemlich niederschmetternd an.
Das ist auch niederschmetternd, das muss ich sagen. Aber eigentlich ist es ja auch immer wieder schön, weil der Film ist ja auch dazu gemacht, dass zwei Menschen sich wieder annähern. Und da finde ich eben diese Rückblendenstruktur so ein bisschen hinderlich. Also immer, wenn man bei den beiden gerade angekommen ist, kommt schon wieder die nächste Rückblende. Und da wird auch so eine Spannung aufgebaut. Irgendwann wissen wir, ah, Unfall, immer wieder Blaulicht. Und dann will man natürlich wissen, was passiert ist. Und dann übersieht man die beiden. Und Anna-Maria Mühe und Michael Winterbonden, die spielen das wirklich toll. Also sie hat so einen Panzer aus Wut und Aggression um sich, er ist völlig in sich versunken, verschwindet. Also da braucht man gar nicht mehr die Bilder der Vergangenheit, sondern das ist alles in der physischen Präsenz, im Schauspiel drin. Dafür müssen wir dann eben diese ganze Zeit diese Fleißarbeit sehen. Klar, das ist ordentlich gemacht, das sind elegante Bewegungen, der Schnitt, wie Gegenwart und Vergangenheit ineinander fließen, das sieht sich schon gut an, aber man hätte sich auch einfach auf die beiden Schauspieler verlassen können.
Anke Liebicke mit den Filmen der Woche, die Geschichte einer Familie von Carsten Dahlem und Divertimento, ein Orchester für alle. Beide Filme laufen, wie gesagt, morgen Donnerstag in den Kinos an. Und ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch im Studio.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, das war's dann wohl mit dem Verband der Auslandspresse in Hollywood. Er war ja ziemlich in Verruf geraten durch Korruptionsvorwürfe und wird jetzt aufgelöst. Heißt, er kann auch nicht mehr die Golden Globes verleihen. Wir haben es hier gestern schon anklingen lassen. Das übernimmt nun eine private Investorengruppe. Katharina Wilhelm mit den Hintergründen.
Welcome to the 2019 Golden Globe Awards.
Ein goldener Globus für Filme und Serien. Der Verband der Auslandspresse in Hollywood, die sogenannte Hollywood Foreign Press Association, kurz HFPA, hatte rund 80 Jahre lang die Show Golden Globes gestaltet, die Nominierten bestimmt und gewählt. Bis jetzt.
The Golden Globes has new ownership. The show will go on, but not with the Hollywood Foreign Press.
Seit Anfang der Woche ist klar, der Verband ist offiziell raus. Die Rechte an der Show wurden an die Investmentfirma Eldridge Industries und deren Tochterfirma Dick Clark Productions verkauft. Für 48 Millionen Dollar, wie die Agentur AFP berichtet. Grund dafür ist auch die lang anhaltende Kritik an dem Verband, aber der Reihe nach.
Wer ist die Hollywood Foreign Press Association?
Internationale Journalisten, vor allem von Zeitungen und Magazinen, gehören dem Verband an. Ein relativ kleiner Verein, der bis vor kurzem kaum mehr als 100 Mitglieder hatte. Seit 1943 richtete die Organisation die Golden Globes aus. Jahrzehntelang galt die Verleihung als besonders ungezwungen und auch in weiten Teilen selbstironisch. Moderatoren wie Tina Fey, Amy Poehler oder Ricky Gervais machten sich sogar über die Mitglieder der Organisation lustig.
And I'd like to quash this ridiculous rumor.
Ich will mit dem verrückten Gerücht aufräumen, dass der Film The Tourist nur nominiert wurde, damit die HFPA mit Johnny Depp und Angelina Jolie abhängen konnte. Das ist Quatsch. Sie haben auch Bestechungen akzeptiert.
Was für Kritik gibt es an der Organisation?
2021 veröffentlichte die Zeitung Los Angeles Times Recherchen zu der Organisation. Hintergrund war die Beschwerde einer Auslandsjournalistin, die in die Organisation aufgenommen werden wollte, aber abgelehnt wurde. Diese warf dem Verein Intransparenz vor. Es sei nicht klar, wie die Organisation Journalisten überhaupt auswähle. Weitere Vorwürfe waren, Mitglieder hätten in die eigene Tasche gewirtschaftet und seien, was die Nominierungen angeht, beeinflussbar gewesen. Eindeutig nachweisbar war die mangelnde Diversität. Die internationale Organisation hatte kein schwarzes Mitglied in ihren Reihen. Die HFPA gelobte Besserung. Helen Höhne, die bis jetzt Präsidentin des Vereins war, versprach, schwarze Mitglieder aufzunehmen.
We must have black journalists in our organization.
Hollywood reagierte trotzdem mit einem Boykott. Der Sender NBC setzte die Übertragung der Golden Globes für ein Jahr aus. Im vergangenen Jahr blieben einige Nominierte der Verleihung fern.
Was ändert sich durch die Übernahme?
Die Golden Globes werden nun von einer Non-Profit zu einer profitorientierten Organisation. Die Mitglieder des Auslandspresseverbandes sollen den Status von Angestellten erhalten können und ein jährliches Gehalt beziehen. Alternativ könnten sie auch ausscheiden und eine Abfindung von 225.000 US-Dollar erhalten, wie die Los Angeles Times schreibt. Zudem soll eine neue Stiftung entstehen, die Golden Globe Foundation, die die philanthropische Arbeit der HFPA mit Spenden für wohltätige Zwecke fortführen soll. Der Verband der Auslandspresse in seiner bisherigen Form wird offenbar aufgelöst. Der Käufer Eldridge Industries war schon zuvor mit der HFPA eng verbunden. Deren Chef, der Milliardär Todd Boehly, war Interims-Geschäftsführer der Auslandspresse. Seine Tochterfirma Dick Clark Production hat die Golden Globes jahrelang produziert.
Wer ist Todd Boehly, der Mann hinter dem Deal?
Todd Boehly gilt als mächtiger Investor. Er ist seit 2022 Präsident des Fußballclubs FC Chelsea, was bei den Fans für viel Unmut gesorgt hatte. Er hat Anteile am Baseballclub LA Dodgers. Außerdem ist er Minderheitenanteilseigner der Branchenzeitschrift The Hollywood Reporter und dem Beverly Hilton Hotel, in dem die Golden Globes jahrelang stattgefunden haben.
Und wie geht es mit der Preisverleihung weiter?
Geplant sind die nächsten Golden Globes für den 7. Januar 2024. Unklar ist aber, wo sie genau ausgestrahlt werden. Bei einer Podiumsdiskussion im Mai sagte Todd Boehly, die Sender hätten durchaus Probleme und würden nicht mehr viel Geld ausgeben wollen.
Broadcasters are not spending money.
Ob das schon ein Hinweis war? Der Sender NBC jedenfalls hatte die Ausstrahlung zunächst nur für ein Jahr zugesagt.
Das ist also noch offen, ob und wo die Golden Globe-Verleihung beim nächsten Mal im Fernsehen zu sehen sein wird. Aus Los Angeles berichtete Katharina Wilhelm. Und Zum Ende dieser Fazitausgabe noch einmal Cormac McCarthy. Tobias Wenzel ist bei seiner Kulturpresseschau auf viele Nachrufe gestoßen.
Der Schriftsteller Cormac McCarthy pflügte die USA zur apokalyptischen Landschaft um, ist in einem Nachruf für die Neue Zürcher Zeitung zu lesen. Dirk Knipphals zitiert McCarthy, indem er in der Taz titelt: Es gibt kein Leben ohne Blutvergießen, und schreibt: In seinem Werk zumindest gibt es das tatsächlich nicht. Sein Roman »Die Straße« gehört zu den Büchern, die einen in ihrer Gewaltdarstellung bis ins Mark erschrecken können, die einen in der grandiosen Unerbittlichkeit der Schilderung, aber die ganze Zeit über auch zu fesseln vermögen. Das belegt Knipphals, indem er aus diesem Roman Folgendes zitiert: Im grauen Licht ging er hinaus, blieb stehen und erkannte einen Moment lang die absolute Wahrheit der Welt, das kalte, unerbittliche Kreisen der hinterlassenschaftslosen Erde, erbarmungslose Dunkelheit, die blinden Hunde der Sonne in ihrem Lauf, geliehene Zeit, geliehene Welt und geliehene Augen, um sie zu betrauern. Knipphals deutet das in der Taz so: Das Treiben der Menschen, ihre Ängste, ihre Überlebenskämpfe auch jenseits aller Hoffnung, wie vom Universum aus gesehen, von weit weg. Kein Wunder also, schreibt Alex Rühle in der Süddeutschen Zeitung, dass diese Düsternis seiner Romane auf die Beschreibung seines Wesens abfärbt. In den meisten Nachrufen heißt es jetzt, er sei ein menschenscheuer, knurriger Alter gewesen. Dieses Bild hält Rühle aber für falsch. Er zitiert den Autor etwa mit folgendem Satz: Ich möchte im Grunde nur das Leben genießen und hab eigentlich immer eine gute Zeit. Ist vielleicht auch Sibylle Berg eine Schriftstellerin, deren reales Leben deutlich von dem abweicht, das in den Medien verbreitet wird? Dieser Frage geht Lucien Scherrer auf gleich zwei Seiten der Neuen Zürcher Zeitung nach. Seine Vermutung, die über dem gesamten Text schwebt: Sibylle Berg, die selbst einmal gesagt hat, sie habe im Umgang mit Journalisten gelernt, zu faken und Lügen zu erzählen, könnte sich dementsprechend einen Teil ihrer Biografie ausgedacht haben. Vielleicht, um auf spielerische Weise ihre Privatsphäre zu schützen? Scherrer hat versucht, Aussagen Bergs aus ihren Interviews zu überprüfen und ist auf einige Ungereimtheiten gestoßen. Etwa zu ihrem eigenen angeblichen schweren Autounfall. Dazu, ihre Mutter habe sich durch eine Gasexplosion das Leben genommen und ihr Vater sei zu DDR-Zeiten in Weimar Musikprofessor gewesen. Der einzige Musikprofessor, den es während der SED-Diktatur in Weimar gab, hieß Michael Berg. Er ist 2019 gestorben, schreibt Scherrer. Auf den Todesanzeigen ist keine Sibylle Berg aufgeführt. Dass er ihr Vater gewesen sein soll, löst bei ehemaligen Weggefährten Erstaunen aus. Von einer Ex-Frau, die sich in die Luft sprengte, wissen sie nichts. Auf schriftliche Fragen an Berg, in denen Scherrer um Klärung gebeten habe, habe Sibylle Bergs Anwalt mit einem Schreiben geantwortet, in dem er juristische Konsequenzen angedroht habe. Auch den doch sehr erstaunlichen journalistischen Texten Bergs scheint Lucien Scherrer nicht zu trauen. So schreibt er weiter in der NZZ, der Thüringer Allgemeinen habe Berg einmal gesagt, sie sei keine Journalistin, sondern Schriftstellerin und damit einzig ihrer Wahrheit verpflichtet. Hans Zippert ist einzig der Wahrheit der Satire verpflichtet. Kulturstaatsministerin Claudia Roth freut sich über die Einführung des Kulturpasses, schreibt Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Alle 18-Jährigen dürfen sich für 200 Euro Schallplatten von Peter Maffay, Fix und Foxy Sammelbände, Mein Kampf in der Langfassung von Karl-Uwe Knausgård und Tickets für ein Musical mit sprechenden Tieren auf Rollschuhen oder für das Sackmuseum in Nieheim kaufen. Das Geld wird ihnen später, wenn sie gar nicht mehr daran denken, von der Rente abgezogen.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.